Was? Was? Ist nicht rosa-rot. Habt ihr auch eure Brille auf? Ihr habt bestimmt alle eine Brille auf. Es gibt so Brillenwitze, wie wir Leute sehen. Ich habe ein paar mitgebracht. Warum geht eine Psychoanalyse bei Männern schneller als bei Frauen? Ganz einfach. Wenn es darum geht, in die Kindheit zurückzugehen, sind die meisten Männer schon da. Forscherinnen haben herausgefunden, warum Moses mit dem Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste zog. Männer konnten noch nie nach dem Weg fragen. Ich schaffe das schon allein. Jetzt mal eine andere Berufsgruppe. Wenn alles schläft und einer spricht, den Zustand nennt man Unterricht. So gibt es ganz viele Brillen und die Brillen, die prägen uns, wie wir Leute sehen, wie wir Berufsgruppen sehen und so weiter und so fort. Wir alle, wir haben eine Brille auf. Auch wenn Leute sagen, in unserer Gesellschaft müssen wir offen sein, tolerant. Wir sagen auch, wir sollen den Menschen neutral begegnen. Die Psychologie sagt, das gibt's nicht. Wir begegnen nie jemanden neutral. Wir werden geprägt, wachsen auf, haben Vorurteile, Stereotype und so weiter, so nennt man das. Ob über Männer, Frauen, Lehrer, Situationen. Völlig egal, wir alle haben immer schon Brillen auf. Wir sind heute in der Predigt 3, wie Jesus Menschen begegnet. Was denkt ihr, was war das Vorzeichen? Was war die Brille, die Jesus immer auf hatte? Liebe? Was noch? Gehorsam? Spontan? Bitte? Geduld? Gnade? Freundlichkeit? Das sind schon ganzes Sammelsurium an Brillen hier. Gar keine Brille? Neutral doch? Ja. Also Akzeptanz? Ich lese uns mal aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Verse 14 und 15. Und nachdem Johannes überliefert war, Johannes der Täufer, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes, die man eigentlich fast alle Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, handeln von was? Vom Reich Gottes. Und wenn wir seine Taten mal betrachten, dass er Gemeinschaft hat mit Leuten, die am Rand der Gesellschaft stehen, oder auch wenn er Leute geheilt hat, für was waren das Zeichen, diese Wunder? Zeichen des Reiches Gottes. Denken wir mal an das wichtigste Gebet für Christenheit. Welches ist es? Das Vaterunser. Und um was bitten wir da, was kommen soll? Dein Reich komme. Das heißt, die Brille, die Jesus aufhatte, in jeder Begegnung, das war die Reich Gottes Brille. Das alles, was ihr gesagt habt, das ist richtig. Das beinhaltet nämlich das Reich Gottes. Man muss sich mal vor Augen halten, etwa ein Drittel der gegenwärtig lebenden Menschen betet das regelmäßig. Dieses Gebet ist fester Bestandteil in Liturgien, in Gottesdiensten. Das Vaterunser. Dein Reich komme. Ich möchte nochmal genauer inhaltlich in Blick nehmen, um was sich da genau dreht. Um was es sich handelt. Da lese ich Römer 14, Vers 17 vor. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ein Theologe hat das mal so zusammengefasst: Die Idee der Gottesherrschaft beinhaltet also ein bestimmtes Konzept. Ein Konzept ist ein klar umrissener Plan. Ein klares Programm von Vorhaben, nichts Zufälliges. Das ist die Gottesherrschaft, ein bestimmtes Konzept. Und zwar für was? Für ein gedeihliches, gerechtes und barmherziges Miteinander unter Menschen, unter der Aufsicht und Fürsorge Gottes. Darum geht's. Wenn Jesus uns begegnet mit dieser Brille Reich Gottes, geht es um ein gedeihliches, gerechtes und barmherziges Miteinander unter Menschen, unter der Aufsicht und Fürsorge Gottes. Aber jetzt ist die Frage, was macht eigentlich der Unterschied aus von dieser Brille in unserem Leben? Wir haben ja alle eine Brille auf. Die Frage ist nur, was für eine? Und warum könnte es für uns lohnend sein, sich von Jesus immer wieder diese Brille des Reiches Gottes aufzusetzen, aufsetzen zu lassen? Ich möchte es ein bisschen veranschaulichen. Und zwar anhand der Geschichte der Ehebrecherin, der sogenannten. Das steht im Johannes 8. Ich erzähle das so ein bisschen nach. Da kommen die Schriftgelehrten mit einer Frau und bringen sie zu Jesus. Und die sagen, guck mal, Rabbi, die haben wir erwischt beim Ehebruch. Eigentlich stünde diese Frau nach israelitischem Recht die Todesstrafe zu. Aber über Leben und Tod durften nicht die Schriftgelehrten entscheiden, sondern nur die Römer. Das heißt, diese Leute, die kamen mit dieser Frau, um Jesus eine Falle zu stellen, um ihn dran zu kriegen. Und was macht Jesus? Er ist nicht gleich sofort am Verteidigen oder irgendwie dies und das. Es ist dieses Geheimnisvolle. Er schreibt mit seinem Finger in den Boden. Er sagt nichts, er schreibt in den Boden. Wir alle würden gern wissen, was er da geschrieben hat. Und dann sagt er das bekannte Wort: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann schreibt er wieder in den Boden rein. Und was man dann sehen kann, ist sehr bemerkenswert. Einer nach dem anderen geht weg von den Anklägern. Und bemerkenswerterweise zuerst die Älteren mit mehr Lebenserfahrung, die vielleicht ein bisschen was von ihrem jugendlichen Idealismus verloren haben, nach und nach aber alle. Sie wollten diese Frau benutzen. Ihnen ging es gar nicht wirklich um diese Frau, wie es ihr geht und wie vielleicht ihr Leben weitergehen könnte. Aber hätte Jesus diese Reich Gottes Brille nicht gehabt, diese Klarheit, frage ich mich, wie hätte er reagieren sollen. Hätte er sagen müssen, ja, ihr habt recht, lasst uns irgendwo im still und heimlich sie steinigen, dass es niemand mitkriegt. Wie hätte er reagieren sollen? Wenn er ein frommer Rabbi ist, muss doch so sein. Aber er hatte die Reich Gottes Brille auf. Ihm ging es um ein barmherziges, ein gedeihliches, gerechtes Miteinander. Es hat für diese Frau konkrete Konsequenzen gehabt, eine konkrete Bedeutung. Nämlich eine neue Chance, neuer Anfang. Bei Jesus hat sie gemerkt, er heißt es nicht für gut, was war, aber er verdammt mich nicht. Ich habe die Chance, neu anzufangen. Warum lohnt es sich also für uns auch heute, sich diese Brille immer wieder aufsetzen zu lassen? Eine Sache, die bei uns in der Welt Realität ist, die uns begleitet, seit wir aufwachsen, ist, dass wir uns bewerten und vergleichen, Bilanz ziehen. Das fängt schon bei unserem Sohn an, 2,5. Der sagt schon, ich kann alleine schon. Und was kann er alleine schon? Seine Jacke ausziehen. Ja? Und dann sagt er aber auch, was er noch nicht kann. Ja, also er hat noch eine Windel an. Ja, dann sage ich manchmal, Levin will schon aufs Klo. Nein, kann ich noch nicht. Nur die großen Kinder im Kindergarten, die können. Aber ich noch nicht, bin noch zu klein. Das ist vielleicht banal, aber er lernt sich mit sich selber zu vergleichen. Ich war mal kleiner, da konnte ich was noch nicht. Jetzt bin ich schon größer, das kann ich jetzt. Er vergleicht sich mit sich selber und das ist nicht nur ein neutraler Vergleich. Er findet größer sein besser. Selber können ist besser. Und wir alle, wir waren oder seid noch in der Schule, da gibt es Noten. Wie habe ich die Noten geliebt? Nicht. Oder mal doch. Mal so und mal so. Und da vergleicht man sich auch mit sich selber. Wie war ich vorher? Wie bin ich jetzt? Oder auch mit anderen. Aber viele von euch können ja noch auf viel mehr Lebenszeit schon zurückblicken als auf Kinder und Schule. Und ich möchte das alles gar nicht durchdeklinieren. Aber mit welcher Brille schaut ihr zurück auf euer Leben? Überlegt mal, welche Berufs- und Lebenswünsche hattet ihr? Und was ist draus geworden? Wo steht ihr jetzt? Unter welche Vorstellungen von Liebe, von Partnerschaft, von Familie habt ihr gehabt, als ihr jung und idealistisch wart? Und wie ist tatsächlich geworden? Eure Beziehungen, Kinder oder Nicht-Kinder. Oder auch Gemeinde. Wie stellt man sich Gemeinde vor? Wie träumt man sich das? Und wie ist es tatsächlich? Und vor allem, mit welcher Brille schaut man auf diese Dinge? Auf sich, auf andere? Die Welt, die kennt ganz unterschiedliche Brillen. Zum Beispiel die Erfolgsbrille oder die Eigenlobbrille, die Stolzbrille. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von Donald Trump. Der ist ja inzwischen über 70 Jahre alt, also in gewisser Weise schaut er auf den größten Teil seines Lebens zurück. Und er macht es ja immer per Twitter, deswegen ist es so ein bisschen stichpunktartig. Der hat mal geschrieben, tatsächlich, und mein ganzes Leben hindurch sind meine beiden größten Vorzüge geistige Stabilität und die, sehr schlau zu sein. Die betrügerische Hillary Clinton hat diese Karte auch gespielt und ist, wie jeder weiß, untergegangen. Ich wurde vom sehr erfolgreichen Geschäftsmann, großgeschrieben sehr, zu einem Top-TV-Star. Zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, in Klammer, im ersten Anlauf, Klammer zu. Ich denke, das macht mich nicht nur schlau, sondern zu einem Genie. Und zu einer sehr stabilen Genie obendrein. Donald Trump, übersetzt O-Ton, Twitter. Über 70, was hat er für eine Brille auf, wie er auf sich, sein Leben und das andere guckt. Kann man machen. Kann man machen. Will ich mal so stehen lassen. Es gibt auch andere Brillen, ein bisschen demütigere Brillen vielleicht. Leicht. Ich habe mal einen Artikel gelesen von einer Krankenschwester, die Menschen begleitet, die sterben. Und sie hat diese Menschen gefragt, was sie am meisten in ihrem Leben eigentlich bereuen. Sie hat da einige Sachen, ich will nur die Top 3. Was denkt ihr, was ist Top Nummer 1? Was bereuen Menschen am meisten? Bitte? Beziehung nicht gepflegt, das kommt auch, ist auch top, unter den Top 3. Unversöhnlichkeit? Ja? Ja, genau. Top 1, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mehr mein Leben zu leben. Weniger das, was andere von mir erwartet haben. Wie krass. Das Zweite kommt die Arbeit. Ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Und sie führt noch weiter oder erklärt weiter, dass diese Aussagen meistens von Männern gekommen ist. Genau. Und die haben oft die Jugend oder die Kindheit ihrer Kinder verpasst und meistens auch die Beziehung zu ihrer Frau. Und das Dritte, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine wahren Gefühle zu äußern. Das sind so Top 3 von dieser Krankenschwester. Sicherlich nicht mit engen Kriterien von der Sozialwissenschaft und so weiter empirisch, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wenn man sowas liest, kann man sich auch diese Brille aufziehen und sagen, ich möchte, dass es anders ist. Ich möchte Zeit für meine Familie nehmen, ich möchte Zeit für meine Kinder nehmen, für meine Frau. Ich möchte zu mir stehen, authentisch sein. Und ich bin sicher, dass es anderes gibt, was wir am Lebensende trotzdem bereuen. Wie schaut ihr auf euer bisheriges Leben zurück? Mit welcher Brille? Ein Dozent von mir hat mal gesagt, wer mit sich selber barmherzig umgehen kann und sein kann, der kann es auch mit anderen. Und das Umgekehrte stimmt eben auch. Wer mit sich selber unbarmherzig umgeht, geht es meistens mit anderen auch um. Ich habe mal 10 Wochen im Altenheim gearbeitet und da gab es für mich so grob 2 Kategorien an alten Menschen. Ist sehr vereinfacht, aber so grob. Es gab die einen, die, ja, warum auch immer, durch ihr Leben und durch ihre eigene Beurteilung hart geworden sind. Kantig. Zu denen wollte keiner gern. Weil die waren am Schimpfen und Machen, waren verbittert. Und es gab aber die, die durch ihr Leben und durch die Bewertung milder geworden sind, weicher. Wir würden vielleicht sogar auch sagen, menschlicher. Ich hoffe für mich, dass ich auch noch, wenn ich älter werde, mich einfach durch die Brille vom Reich Gottes angucken kann. Durch die Brille der Gnade, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit und der Gedeihlichkeit. Weil das für mich einen Unterschied macht, ganz klar. Aber nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, denen ich begegne und wie ich sie sehe. Eine Sache auch, die wir alle Menschen, mit der wir zu tun haben, ist mit Kritik umzugehen. Ob es auf der Arbeit oder daheim oder wie auch immer. Ich habe vor kurzem mit einem Bekannten gesprochen, der hat freitags eine Mail bekommen von seinem Chef oder von einem Kollegen. Vorgeschichte war die, er ist in einer Abteilung, die ist abhängig von Vorarbeiten anderen Abteilungen und hat irgendwas nicht hingehauen und er hat jemand bestimmt eine Mail geschrieben mit der Bitte, dies und das zu liefern, damit sie arbeiten können. War eine Kritik. Eine sachliche Kritik mit der Bitte, was zu bringen. Er hat die Antwort bekommen und die Mail ging aber nicht nur an ihn, sondern sie ging an alle Abteilungsleiter der Firma und an den Chef noch gleich mit, Oberchef. Es war Freitag, nachmittags kam die Mail. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob das Wochenende für den Bekannten von mir erholsam war oder nicht. Also, er hat mir das erzählen müssen. Er hat gesagt, jetzt kann ich mir ein bisschen abschalten. Ich glaube es nicht, dass er wirklich abschalten konnte. Schon krass. Da hat jemand, also das ist einfach eine Kritik, ich sage sie dir und jemand breitet sie aus. Thomas Hobbes, ein Philosoph, der hat mal gesagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch fällt über den Menschen her. Wie soll er auf diese Mail reagieren? Mit wem soll er reden? Mit den ganzen Abteilungsleitern, überall. Wie soll er dem begegnen, dem Kollegen da? ohne sein Gesicht zu verlieren. Entweder er macht Gleiches mit Gleichem, dann sind es wirklich, ist ein Wolfskampf. Aber was ist das? Mosch auch versucht, in so einem Umfeld, der keine Fehler erlauben zu lassen, sich zu erlauben. Weil es kommt immer jemand, der sagt, hey du. Und wer mag so leben? Jesus hat es irgendwie hinbekommen, dass diese Person und die Sache getrennt waren. Ja? Diese sogenannte Ehebrecherin, der war völlig klar, dass das Jesus nicht für gut geheißen hat. Die Sache war eindeutig für, war klar. Aber trotzdem war für sie auch klar, hey, da ist jemand, der nimmt mich an. Jesus hat das irgendwie hinbekommen. Und stellt euch mal einfach vor, wie anders unsere Lebenswelt aussehen würde, auf der Arbeit oder auch zu Hause. Wenn wir das, Person und Sache, wenn wir das mehr trennen könnten. Wie konstruktiv man als Kollegen unterwegs sein könnte. Eine Kritik kommt, hey, okay, ich besser nach. Es geht um die Sache. Das muss laufen. Ich besser nach. Oder auch für unsere Beziehungen, wie viel unnötiger Streit schlicht einfach nicht nötig wäre. Ja, so kann ich auch ein Lied davon singen. Wegen was man sich streiten kann. Aber man kann sich, also einfach auf die Sache konzentrieren, wenn man sich nicht gleich persönlich angegriffen fühlt muss. Noch hat man es nötig, den anderen persönlich anzugreifen. Man kann fragen, hey, was ist eigentlich dein Anliegen? Ich möchte dich und dein Anliegen verstehen. Es geht um die Sache. Und wenn ich auch überlege, ich glaube, ihr habt alle schimpfen mit Kindern. Aber mir ist wichtig, dass er versteht, hey, ich liebe dich, aber das, was du machst, hat aus bestimmten Gründen, kann ich das nicht so stehen lassen. Ich hoffe, dass es mein Sohn versteht, dass ich ihn grundsätzlich liebe, aber dass ich ab und zu auch mit ihm schimpfen muss, weil er über die Straße rennt, weil er Zeug rumwirft, weil er auf den Holzboden rumhaut oder. Und ich hoffe aber, dass das rüberkommt wie bei Jesus. Wenn ich schimpf, heißt es nicht, du bist ein schlechter Bursche, ich liebe dich nicht, sondern das, was du machst, das ist nicht in Ordnung, weil es negative Folgen hat für dich, für andere. Wir alle, wir haben unsere Brille auf. Wir haben sie auf. Aber entscheidend ist, welche das ist. Jesus bringt dir und bringt mir die Reich Gottes Brille. Ist ein bestimmtes Konzept, nichts Zufälliges. Ihm geht es um ein gedeihliches und ein gerechtes und barmherziges Miteinander. Im Angesicht eines Gottes, der fürsorglich ist. So begegnet Jesus Menschen. Wo ist es vielleicht dran, dass du deine bisherige Brille absetzt in einer bestimmten Situation und die Reich-Gottes-Brille aufsetzt? Wo solltest und kannst du dafür sorgen, dass die Welt ein kleines Ticken gerechter wird? Und wo kannst du ein bisschen von der Barmherzigkeit weitergeben, die du empfängst von Jesus? Ich möchte Mut machen, gleich während dem Abendmahl und während der Lobpreiszeit eine Person festzumachen oder eine Situation, irgendwas Konkretes. Eine Person, der du diese Woche begegnest. Eine Person, wo du vielleicht wirklich zusagst, hey, mit dir möchte ich gedeihlicher umgehen. Ich weiß vielleicht noch nicht, wie es gehen soll, aber ich möchte das. Ich möchte nicht wie bisher dir immer begegnen mit dieser Brille. Ich möchte, dass es gedeihlicher wird, dass es für uns beide gut wird. Überleg dir eine Person, die du wissen lässt, ich finde dich wertvoll. Und viel wichtiger, Gott findet dich wertvoll. Und dann mach für dich eine Person fest, der du in barmherziger Weise begegnen kannst, nachsichtig. Weil nur so wieder verhärtete Fronten aufweichen können und gutes Leben wieder möglich ist. Und wenn wir so unterwegs sind, in der kommenden Woche bekommen wir eine Ahnung von dieser Brille, vom Reich Gottes, von dem Leben, was Gott sich für uns gedacht hat, vom Reich Gottes eben. Amen.